Ja, guten Morgen auch von mir. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen nachsichtig mit mir. Ich komme so ein bisschen aus der Krankheit. Sollte ich mal husten müssen, versuchen wir das schnell mit dem Regler rauszukriegen. Aber ich hoffe, es klappt. Ja, Vergebung. Vergebung ist ein ganz aktuelles Thema, glaube ich. Und wir haben dieses Thema mit dem Hauskreis in den letzten Monaten relativ intensiv durchgearbeitet anhand der Geschichte des Josef. Und wenn man die Geschichte vom Josef verstehen will, dann muss man so ein bisschen wissen, wo kommt das her? Was ist vorher passiert? Jakob, der Vater Josefs, war ein ausgewiesener Betrüger. Er war eigentlich der Zweitgeborene und Gott hatte bei seiner Geburt seiner Mutter Rebekka schon gesagt, pass mal auf Rebekka, das wird diesmal ein bisschen anders. Dieses Mal wird es so sein, dass der Zweitgeborene der mächtigere der beiden Söhne sein wird und der Begüteter sein wird. Das war völlig unüblich, denn damals bekamen die Erstgeborenen einen besonderen Segen und damit auch den größten Teil der Güter des Vaters. Jetzt hatten Jakob und Rebekka aber nicht so die richtige Lust abzuwarten, bis Gott das alles regelt und wollten das selber regeln. Also betrogen sie den Vater um den Segen und den erstgeborenen Bruder Esau um die Segnung, die dabei entsteht. Der war natürlich stinksauer und hat gesagt, du pass mal auf, mein Freund, dich bringe ich um. Daraufhin hat Jakob gesagt, na, will ich nicht so gerne. Ich gehe dann mal zu meinem Onkel Laban. Dabei kam er von seinem Vater auch noch den guten Rat, du, wenn du zu Laban gehst, dann guck doch mal, ob da bei den Töchtern, der hat zwei Töchter, nicht eine Braut für dich dabei ist. Also macht sich Jakob auf den Weg, kommt zu seinem Onkel Laban und verliebt sich Knall auf Fall in die jüngere Tochter. Er verhandelt mit seinem Onkel Laban und sagt, pass mal auf, die finde ich total super, die hätte ich gerne zur Frau. Und dann sagt der Onkel, ja, ist nicht ganz billig, kostet dich 7 Jahre Fronarbeit. Jakob sagt, okay, mache ich. Kein Thema, arbeitet 7 Jahre sehr fröhlich vor sich hin, weil seine Braut ist eine echte Schönheit. Also der hat sich 7 Jahre lang daran ergötzt und sich gefreut, die endlich zur Braut zu bekommen. Aber so wie das ist, wenn man selber Betrüger ist, ist man natürlich gegen Betrug nicht gefeit. Es gibt eine wunderbare Hochzeit und irgendwie schmuggelt sein Onkel ihm die ältere Tochter Lea, die er eigentlich gar nicht haben will, in der Hochzeitsnacht ins Bett. Und die beiden sind verheiratet. Und Jakob will die eigentlich gar nicht. Also was lernen wir daraus? Augen auf in der Hochzeitsnacht. Ja, also ja, er ist also irgendwie stinksauer, hat eine Frau, die er nicht liebt, verhandelt nochmal mit seinem Onkel und bekommt dann für das Versprechen von weiteren 7 Jahren Frondienst auch die jüngere Tochter Rahel zur Frau. Er hat also jetzt eine Frau, die er nicht liebt und eine Frau, die er liebt. Und dann beginnt ja ein unglaubliches Spielchen mit Fruchtbarkeit und Kindern, weil Gott die Frau, die er nicht liebt, die Lea, segnet Gott mit Fruchtbarkeit. Die bekommt also erstmal 4 Söhne. Daraufhin sagt die jüngere Rebekka, du pass mal auf, scheinbar kriege ich keine Kinder, wir müssen das mal mit Leihmutterschaft versuchen, versuch's doch mal mit meiner Magd. Und wenn du mit der Kinder zeugen kannst, dann adoptiere ich die Kinder, dann habe ich ja auch welche. Das funktioniert, dabei entstehen noch 2 Söhne. Dann sagt die ältere Lea, du pass mal auf, was die Junge kann, kann ich auch. Bitte schlaf auch mal mit meiner Magd. Die Söhne, die da entstehen, die adoptiere ich dann wieder. Das gibt wieder 2 und dann bekommt sie selber noch 2. Das sind dann schon mal 10. Und dann endlich wird die jüngere Tochter Rahel dann auch schwanger, die jüngere Frau auch schwanger, bekommt 2 Söhne. Einmal den Josef und dann den Nachzügler Benjamin, bei deren Geburt sie stirbt. Und so hat Jakob nun plötzlich 2 Frauen und 2 Nebenfrauen und 12 Söhne. Aber Liebe empfindet er nur für seine verstorbene Frau und für die beiden jüngsten Söhne Josef und Benjamin. Wir lernen also, Sex und Intrigen können wahre Liebe nie ersetzen und machen das Zusammenleben richtig kompliziert. Und wir bekommen hier eine eindrucksvolle Unterrichtsstunde, warum Gott das System umgestellt hat und wir heute einen Mann und eine Frau haben. Das ist deutlich entspannter. Ja, also das ist schon richtig so. Also wenn ich das bei dem Jakob sehe, Mann, den Stress will ja keiner eigentlich. Aber aus dieser Situation des Geliebtseins und Ungeliebtseins entsteht eigentlich die nächste Katastrophe. Denn der Josef bekommt natürlich mit, dass er von seinem Vater in jeder nur möglichen Art und Weise bevorzugt wird. Und das formt den Charakter, logischerweise. Josef wird zum Kotzbrocken, der den ganzen Tag nichts anderes zu tun hat, als seine Brüder bei seinem Vater anzuschwärzen. Außerdem hat er Visionen, in denen er sieht, dass seine Brüder ihm, dem Zweitjüngsten, dienen. Und natürlich nichts anderes zu tun, als denen das brühwarm zu erzählen. Und die Brüder haben relativ schnell den Kaffee auf. Kann ich mir vorstellen. In so einer Konstellation, Mann. Aber die Gelegenheit ist günstig und so beschließen sie, den Kleinen umzubringen. Und es kommt eine Gelegenheit, sie sind draußen auf dem Feld und der Vater schickt den Josef mit einer Botschaft zu den Brüdern und sagen, da ist er. Endlich haben wir ihn. Den bringen wir jetzt mal fröhlich um. Nur Ruben, der Älteste, ist dagegen und also wird Josef in einem trockenen Brunnen zwischengelagert und dann an einen Sklavenhändler verkauft, der den mitnimmt nach Ägypten. Und dann kommt das, was wir alle kennen. Josef steht unter der besonderen Leitung und dem besonderen Schutz Gottes. Er durchläuft Höhen und Tiefen, macht Karriere, stürzt unverschuldet wieder tief ab bis ins Gefängnis. Sein Talent für Visionen und deren Erklärung ist ihm allerdings geblieben. Und so bekommt er die Gelegenheit, dem Pharao eine Vision zu deuten. Daraufhin wird er als Wirtschaftsminister eingestellt und schafft durch geschickte Vorsorge, dass das ägyptische Volk vor den Folgen einer gigantischen Hungersnot bewahrt wird. Und dann eines Tages, als er mal wieder die Verteilung der Lebensmittel aus einem Kornspeicher beaufsichtigt, da ist es soweit. Da sieht er in der Reihe der Bittsteller seine Brüder. Na also, Gott schafft doch Gerechtigkeit. Da sind sie. Die, die ihn töten wollten und ihn dann in die Sklaverei verkauft haben. Jetzt, liebe Freunde, sind die Vorzeichen anders. Jetzt hat er die Macht. Doch was tun mit dieser Macht? Rache üben? Und ich glaube, hier beginnt die größte Leistung im Leben des Josef. Hier beginnt sein innerer Kampf. Sein Kampf. Sein Kampf mit sich selbst, mit den Dämonen der Rache, die in ihm sind, mit dem Wunsch, den eigentlich nur göttliche Liebe in ihn hineinlegen kann, den Wunsch nach Versöhnung, nach liebevollem Wiedersehen mit der Familie. Der Kampf zwischen Rache und der Sehnsucht nach Liebe. Und wir sehen, Josef kämpft. Der ringt richtig um seine Einstellung zu seinen Brüdern. Wie soll er das jetzt machen? Wir sehen, dass er scheinbar Spielchen mit ihnen spielt, wie er versucht, Zeit zu gewinnen, um sich darüber klar zu werden, was er tun soll. Und er lässt sich von seinem Gott, an dem er in der ganzen Zeit auch in Ägypten festgehalten hat, zur Vergebung führen. Aber Leute, das war hart, sehr hart. Und wenn nicht hier, wo sonst, können wir sehen, wie schwierig Vergebung sein kann. Josef hat gekämpft. Aber wir können auch sehen, dass Vergebung eigentlich völlig alternativlos ist. Josef war groß genug zur Vergebung. Und er stellt sich die Frage, auch wenn wir den Text von ihm gelesen haben, nach unserer persönlichen Größe. Wie groß sind wir? Sind wir groß genug zu vergeben? Und Vergebung braucht Größe. Vergebung braucht Größe. Darum geht es. Aber muss das immer so sein? Geht's nicht auch anders? Immer wieder werden Menschen an dir und mir schuldig oder ich an euch. Und immer werden wir durch andere Menschen verletzt, gerade auch durch Christen. Ja, das passiert. Von Menschen, bei denen wir eigentlich am wenigsten erwarten und verstehen können, warum sie an uns schuldig werden. Und dann kommt es vor, dass genau diese Menschen, die an uns schuldig werden, unsere Vergebung suchen. ausgerechnet diejenigen, die uns was angetan haben, möchten von uns gerne ein Zeichen haben, dass wir sie trotzdem noch lieben. Ist doch irre, oder? Und wenn wir uns an die Textlesung erinnern, müssen wir feststellen, dass Gott das von uns erwartet, dass wir das tun. Dass wir von Herzen vergeben. Damit sage ich sicherlich niemandem was ganz Neues. Aber wirkliche Vergebung ist doch so unglaublich schwer. Und das nicht nur bei Josef. Und oft genug sind wir nicht wirklich bereit, anderen Vergebung zu schenken. Wir schaffen das nicht. Wir kriegen das einfach nicht hin. Wir können nicht über unseren Schatten. Und anstatt Vergebung und Liebe geben wir Ablehnung weiter. Aber warum ist das so? Warum fällt es uns so schwer, wirklich zu vergeben? Und ist das überhaupt möglich, immer wieder Vergebung zu schenken? Geht das überhaupt? Und können wir irgendetwas tun, dass uns das vielleicht leichter fällt? Aber auch wenn Gott es fordert, warum? Warum soll ich denn überhaupt immer wieder vergeben? Geht es nicht anders? Gut, man kann sagen, es ist ein Gebot Gottes und das allein ist ja schon der Grund. Ja? Aber hilft uns das wirklich, das zu wissen? Wird dadurch, obwohl ich Opfer bin, nicht auch noch Druck auf mich aufgebaut? Sowas Blödes. Warum soll ich vergeben? Ich bin doch hier, der getreten wurde. Und mal ganz ehrlich, wer hat nicht schon darüber nachgedacht, ob es nicht vielleicht auch eine Alternative zur Vergebung geben könnte? Sowas, so ein Mittelweg, mit dem man auch ganz gut leben könnte. Wäre doch toll. Und ist das überhaupt wirklich gut, einfach so zu vergeben? Macht es das den Tätern nicht viel zu leicht? Und animiert das nicht zu falschem Verhalten, wenn ich immer wieder vergeben bekomme? Animiert das nicht, die Leute einfach so weiterzumachen und mich immer wieder zu verletzen? Hier muss ich kurz einschieben, ich möchte mich nur mit dem Zwischenmenschlichen beschäftigen. Ja? Hier geht es nicht um staatliche Strafverfolgung, da bin ich raus. Es geht nicht um staatliches Hoheitsrecht, wenn irgendeiner etwas über mein Verhältnis zum Staat wissen möchte, dann empfehle ich die Predigt vom letzten Sonntag von Waldemar Leinweber. Die gibt es bei uns noch auf der Homepage in der Mediathek. Da geht es um mein Verhältnis zum Staat. Das ist heute Morgen nicht das Thema. Es geht heute Morgen um das Göttliche und das Zwischenmenschliche. Hier geht es um Gottes Gebot und darum, wie er Gott sich unser Zusammenleben vorstellt. Also es geht um dich und mich oder um dich und dich. Wie auch immer. Aber welche Alternativen, wenn es schon Alternativen zur Vergebung geben könnte, sagen wir mal im Konjunktiv, wie könnte das aussehen? Vielleicht durch Wiedergutmachung. Wäre das nicht was? Wenn jemand einen Schaden anrichtet, dann muss er ihn doch auch irgendwie wieder in Ordnung bringen. Ist doch eigentlich so, ja? Irgendjemand muss doch mal die Konsequenz tragen. Und wer denn sonst außer dem, der das alles verursacht hat. Ah, dieses Prinzip funktioniert vielleicht noch bei materiellen Dingen. Ja? Also bei zerstörten Gegenständen oder bei finanziellen Schäden. Aber das hat natürlich alles seine Grenzen. Und bei den allermeisten Verletzungen, die wir erleben, geht es doch gar nicht um Materielles. Es geht um Zwischenmenschliches. Und was ist, wenn du betrogen wurdest, im Stich gelassen wurdest, wenn dein Ansehen ruiniert wurde, wenn man dir seelische Schmerzen zugefügt hat, wenn du Opfer von übler Nachrede bist. Leute, diese Schuld kann eigentlich nie erstattet werden. Schuld kann eigentlich fast nie erstattet werden. Und noch viel seltener bist du als Opfer in der Lage, überhaupt psychisch Wiedergutmachung einzufordern. Das klappt meistens gar nicht, weil es dir ja noch viel mehr wehtut. Man kann also sagen, Wiedergutmachung ist eigentlich überhaupt gar nicht möglich. Gerade wenn es um soziale Schäden, Beziehungsschäden und verlorenes und missbrauchtes Vertrauen geht. Ja, aber was dann, wenn ich Vergebung an Wiedergutmachung koppeln will? Leute, dann muss Vergebung scheitern. Können wir vergessen. Gucken wir auf Josef. Was hätten ihm die Brüder denn geben sollen? Die tauchen da als Bittsteller auf. Die hatten doch nichts, Was hätten sie ihm geben sollen als Ausgleich für sein Schicksal, Gefangenschaft und Sklaverei und Gefängnis? Was? Sie kamen in einer aussichtslosen Lage nach Ägypten und nur ihr Bruder Josef konnte ihnen helfen. Was hätten sie geben sollen? Bist du groß genug für Vergebung? Okay, wenn nicht Wiedergutmachung, vielleicht doch wenigstens so ein bisschen Bestrafung. Warum soll denn die Person, die mich verletzt hat, denn nicht ihre gerechte Strafe bekommen? Wäre doch mal was, so zum Anfang. Wenigstens soll es ihm mal einmal genauso schlecht gehen wie mir. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Warum nicht? Könnte man nicht so ein gemeindeinternes Tribunal einrichten, so für Schuldfragen unter Christen, ja? Die dann so nach dem Gottesdienst, nach dem Vorlesen der Namen der Kranken das ein oder andere Urteil abgeben. Also in der Sache Bruder A gegen Bruder B wurde Bruder A von der Gemeindeleitung ermahnt. Er ist einsichtig und wir können von weiteren Maßnahmen absehen. Also ein kleines bisschen Pranger vielleicht. Wäre das nicht hilfreich? Wir merken, wie unsinnig das eigentlich ist. Wer will denn das? Mit diesem Schema kommen wir sofort an die Grenzen. Wollen wir das? Wollen wir wirklich alles nur noch schlimmer machen? Wollen wir uns wirklich auf dieses Niveau begeben? Und was wäre damit gewonnen? Glaubst du, dass es dir besser geht, wenn die Taten der anderen mal so richtig am Pranger stehen würden? Ich denke nicht. Das macht alles nur noch schlimmer. Es wird auch deine Verletzungen nur noch tiefer machen. Also hör auf, anderen Leuten hinter vorgehaltener Hand und unter dem Siegel der Verschwiegenheit zu erzählen, was der oder der dir angetan hat. Keinen privaten Pranger, bitte. Deine Sünde, die du damit begehst, löscht die Sünde der anderen in deinem Leben nicht aus. Sie führt dich nur noch viel tiefer in deinen Schmerz rein. Das macht die Wunden nur tiefer und größer. Ich schneide mich ins eigene Fleisch, wenn ich sehen möchte, dass der Schuldige bestraft wird. Rache als Mittel zur Beseitigung eines Schadens ist total wirkungslos. Für mich wird nichts besser, sondern nur schlimmer. Nur schlimmer. Und ich stelle wieder die Frage, bist du groß genug zur Vergebung? Aber wie wäre es denn wenigstens mal mit Ablehnung? Ja? Also wenn mir wenigstens doch mal die Gelegenheit bliebe, so richtig meinem Ärger Raum zu machen. Wenn ich dem, der mir was getan hat, mal so richtig meine Ablehnung zeigen würde, meine Verachtung. Man kann das Ganze natürlich auch sagen, ich könnte ihm meinen Hass zeigen. Das ist dasselbe, Ablehnung oder Hass. Und was bringt mir das? Nichts. Ich verliere doch genauso wie der andere auch. Ich vergifte die Atmosphäre um mich herum und das schlägt auf mich zurück. Ich werde misslaunig, unfreundlich, brummig und dadurch verliere ich Freunde mit Sicherheit und ich verliere auch die Freude am Leben und mit mir viele andere auch. Ich vergifte mich selbst und die Atmosphäre um mich herum. Hass und Ablehnung schaden mir selbst am meisten. Wenn ich meinen Hass am Leben erhalte, das tut so lange weh. Bist du groß genug zur Vergebung? Aber es gibt da noch so den kleinen Bruder der Ablehnung. Das nennen wir Ignorieren. Wie wäre es denn mal mit Ignorieren oder auf Distanz halten? Wer sowas denkt, der spielt eigentlich nur mit der Sprache herum, denn das Ignorieren ist der kleine Bruder des Hasses. Vielleicht ist Ignorieren bei uns gesellschaftsfähiger, ja? Und viele haben Ignorieren als ihren persönlichen Ausweg gewählt, um nicht vergeben zu müssen. Aber nur weil es gesellschaftsfähig ist, und weil viele es machen, ist es noch lange nicht gut und richtig. Wenn ich ignoriere, kann ich meine schlechten Gedanken so ganz versteckt mit meinen schlechten Gefühlen zusammen so auf kleiner Flamme immer weiter vor mich hinkochen. Ich kann immer schön im Untergrund meinen Hass am Leben erhalten und damit mein ganzes Leben versauen. Mein ganzes Leben versauen. Machen wir uns doch nichts vor. Es ist so. Also fassen wir zusammen. Wiedergutmachung ist eigentlich nie möglich. Rache wirkungslos und Hass und Ablehnung reine Selbstvergiftung. Also was dann? Vielleicht doch Vergebung? Ist das dann die Lösung? Und was ist eigentlich Vergebung? Was ist eigentlich Vergebung? Sind wir uns darüber überhaupt im Klaren? Jetzt kannst du in deinem Herzen sagen, weiß ich doch alles, aber was nützt mir das? Ja? Wie soll ich denn von Herzen vergeben, wenn mir einfach nicht danach ist? Ich krieg das nicht hin. Wie soll ich das schaffen? Ich bin doch auch nur ein Mensch. Und ich sage dir, ja, es ist schwer, einem anderen zu vergeben, was er dir angetan hat, und darüber brauchen wir nicht diskutieren, dass das knochenhart ist. Und dass du das aus eigener Kraft alleine nicht schaffst. Denn das, was du aus eigener Kraft schaffst, ist sehr selten echte Vergebung. Denn zu vergeben heißt, nicht so zu tun, als ob nichts geschehen wäre. Das ist ein Riesenfehler. Wahre Vergebung identifiziert die Sünde, Vergebung identifiziert die Schuld und schafft sie aus der Welt. Das ist was ganz anderes, als so zu tun, als wäre nichts gewesen. Vergebung heißt, ich komme dazu, einem anderen zu sagen, du, da war was, aber es ist in Ordnung. Ich bin dir nicht mehr böse. Lass uns bitte neu anfangen. Auch Jesus Christus hat unsere Schuld nicht übersehen, sondern er hat sie entsorgt. Sie ist weg. Und Vergebung ist viel mehr als der Versuch zu vergessen, denn vergessen ist nur möglich, wenn vergeben wurde. Und deshalb ist Vergebung so unendlich schwer, weil sie teuer ist, richtig teuer. Nehmen wir mal einen Verbrecher, der begnadigt wird. Ja? Ein Verbrecher, der begnadigt wird, da passiert Folgendes, da nimmt die Gesellschaft, also wir alle zusammen, diesem Menschen die Schuld weg und sagen, aus lauter Gnade bist du wieder ein freier Mensch. Einen Anspruch auf Begnadigung gibt es nicht in der Justiz. Begnadigung ist immer ein Geschenk. Und vergeben ist dasselbe wie Begnadigung. Vergebung ist ein unverdientes Geschenk. Vergebung geschieht gegen alles das, was wir eigentlich als gerecht empfinden. Vergebung ist nicht gerecht, sondern Gnade. Und wenn ich was kaputt mache, was nicht wieder repariert werden kann und du vergibst mir, dann trägst du den Verlust, nicht ich. Wenn ich also durch meine frotzelige Art und Weise dich irgendwo bloßgestellt und lächerlich gemacht habe und du vergibst mir, trägst du die Folgen. Ist dir das klar? Vergebung heißt freiwillig, die Verantwortung für die Schmerzen zu übernehmen, die ich dir zugefügt habe. Und ich, der Täter, gehe völlig frei aus. Das ist Vergebung. Ich gehe frei aus und du trägst das, was ich getan habe. Und seien wir mal ganz ehrlich zu uns selbst. Hat das nicht schon jeder von uns gebraucht? Ist nicht jeder von uns irgendwo mal schuldig geworden? Und wir haben uns danach gesehnt, frei ausgehen zu können? Frei aus diesem Schlamassel rauszukommen? Jeder von uns kennt genug Taten und Situationen, wofür er eigentlich vor Gott gerade stehen müsste. Aber Gott hat uns vergeben, indem er selbst die Schuld für jede einzelne dieser Sünden und Situationen übernommen hat. Christus hat die Konsequenzen getragen. Und wir, die wir eigentlich was völlig anderes verdient hätten, sind frei davongekommen. Und genau das ist der eigentliche Schlüssel zur Vergebung. Du kannst mir vergeben, du kannst meine Schuld tragen und kannst sie bei Gott ablegen. Du übernimmst meine Schuld, wenn du mir vergibst, und kannst sie Gott geben, weil er dir vergeben hat. Das ist Vergebung. Ja, es ist nicht einfach zu vergeben, denn Vergebung kostet. Vergebung kostet richtig. Aber vergeben ist möglich. Wie kann also ein Mensch, auch wenn er Christ ist, diese Last auf sich nehmen? Wie ist das überhaupt möglich? Verlangt das nicht Kräfte, die uns nicht zur Verfügung stehen? Nun, wenn es so wäre, dass es nicht gehen würde, würde Gott es nicht von uns erwarten. Also muss es auch für einen ganz normalen Christen, für dich und mich, irgendwie möglich sein, die Kraft zu finden, von ganzem Herzen zu vergeben. Aber wie soll das funktionieren? Schauen wir mal auf Josef. Dieser missratene kleine Kerl aus einer völlig kranken und kaputten Familie. Eins hat Josef in all der Zeit begleitet, wo es ganz unten tief war, wo es ganz oben war. Er hat Gott, dem Herrn, vertraut. Er hat gelernt, dass es sich lohnt, in allen Situationen, egal ob oben oder unten, auf Gott zu vertrauen. Das hat ihm bei weitem nicht nur Vorteile gebracht. Es zerstörte sogar seine Karriere bei Potiphar, seinem ersten Dienstherrn in Ägypten. Aber er lernt, dass Gott ihn bis in die tiefsten Tiefen trägt und mit ihm geht. Gott bewahrt ihn nicht vor Rückschlägen, nein, das hat er nicht gemacht. Aber er hat ihn getragen dort, wo es nicht mehr tiefer geht. Im Gefängnis steht er ihm bei und sorgt für einen sagenhaften Aufstieg im ägyptischen Staatswesen. Und wir sehen, wie Gott an diesem Josef arbeitet, wie er ihn verändert, wie er den Charakter prägt. Wir sehen, bei all seinen Talenten, mit denen Josef beschenkt war, ist ihm bewusst, dass es Gott gibt, der ihm diese Talente, dass es Gott ist, der ihm diese Talente gibt, der ihm sein Wissen und Können gab. Und dieser Josef gibt Gott vor allen Menschen die Ehre, selbst vom Pharao. Und Josef hat Gott einen ganz, ganz festen Platz in seinem Denken eingeräumt. Und im Laufe der Jahre hat er dadurch so etwas wie so ein, ich sehe es mal, dickes Fell bekommen. Durch sein Leben mit Gott war er vorbereitet auf Situationen, in denen er ungerecht behandelt wurde. Durch sein Leben mit Gott war er vorbereitet auf Situationen, in denen er ungerecht behandelt wurde. Und ich glaube, darin liegt der Schlüssel. Josef war vorbereitet. Gott ist nicht nur der Gott im Gottesdienst, nicht nur hier heute Morgen, hier oder im Hauskreis oder wo auch immer wir uns so fromm bewegen. Gott will unser Gott im Alltag sein. Gott will uns formen und vorbereiten. Ja, auch vorbereiten auf Situationen, in denen wir vielleicht verletzt werden könnten. Was wir also brauchen, ist wie Josef vielleicht ein etwas dickeres Fell und ein ganz weiches Herz. Und nicht umgekehrt. Ein dickeres Fell und ein weiches Herz. Vielleicht brauchen wir das, etwas unempfindlicher zu sein für das, was mit mir geschieht. Und gleichzeitig einen liebevolleren Blick zu haben für den Menschen, mit dem ich da gerade zusammenrappel, der mir gerade was tut. Das haben wir nicht von uns aus. Das ist uns nicht in die Wiege gelegt. Aber wir dürfen Gott darum bitten, dass wir das bekommen. Wir dürfen Gott bitten, dass wir ein dickeres Fell bekommen und einen liebevollen Blick für unsere Mitmenschen. Und wir dürfen es im Vertrauen darauf, dass Gott es uns gibt, einüben. Wir können anfangen, das zu tun. Josef hat das getan und er dürfte Aussöhnung mit seiner ganzen Familie erfahren. Ein paar Tipps noch, die es vielleicht mit dem Vergeben etwas leichter machen. Gibt es Menschen in deinem Leben, denen du jetzt nicht vergeben konntest? Kann gut sein. Gibt es Ereignisse zwischen dir und anderen, die noch nicht vergeben sind? Eltern, die vieles an dir falsch gemacht haben? Kinder, die dir mit ihrer Undankbarkeit wehgetan haben? Leute, die dich ständig aufregen, mit denen du immer wieder zusammenrasselst? Dann lass dich doch bitte von Gott in die Lage versetzen, das Problem aus der Welt zu schaffen. Von Gott. Bitte Gott um Heilung der Verletzung und bitte Gott um ein liebevolles Herz. Jetzt denkst du natürlich, kriege ich nicht hin, schaffe ich nicht. Ich bin nun mal etwas dünnhäutig und das kann ich auch nicht ändern. Überhaupt habe ich das Gefühl, dass wir in dieser Corona-Zeit alle so ein bisschen dünnhäutig geworden sind. Und ich würde auch nie von dir verlangen zu sagen, so jetzt leg dir doch mal ein dickes Fell zu, mach mal. Nein, bitte keine Selbstoptimierung, lass das. Nein, bitte Gott darum, dass er dich verändert. Keine Selbstoptimierung, sondern schau auf Gott und bitte Gott und erwarte sein Handeln. Du darfst Gott sagen, bitte Gott, mach mich doch etwas weniger empfindlich. Mach mich doch ein bisschen so, wie Jesus das vorgelebt hat, dass ich nicht alles so persönlich nehme. Zweitens, lass dir von anderen helfen. Lass dir von anderen helfen, Verletzungen zu tragen, anstatt dich zurückzuziehen. Versuch bitte nicht, mit allem alleine fertig zu werden. Sprich mit anderen und betet gemeinsam um eine Lösung. Das ist in dem Fall dann mal keine üble Nachrede, wenn ich mich bei jemand anderem über das ausspreche, was mir zu schaffen macht. Denn dann will ich ja nicht jemandem schaden, sondern ich möchte mir helfen lassen. Das ist wichtig. Und drittens, denk an die Zeit, als du selber Vergebung gebraucht hast. Versetz dich doch bitte mal in die Lage des anderen damals, den du verletzt hast. Und versetz dich jetzt bitte in die Lage dessen, der gerade jetzt deine Vergebung braucht, der auf ein Zeichen von dir wartet, dass deine Liebe für ihn nicht völlig erloschen ist. Weißt du, welche Menschen am besten vergeben können? Nicht die, die versuchen, perfekt zu sein, sondern diejenigen, die ihre Fehler kennen. Menschen, die wissen, wie oft sie schon in der Schuld anderer gestanden haben. Die wissen, wie oft sie selbst Vergebung gebraucht haben. Wie war das denn, als du selbst Vergebung brauchtest und hören durftest du, okay, ist in Ordnung. Ich vergebe dir, wir räumen das aus der Welt. Kannst du das Gleiche nicht auch jetzt jemand anderem schenken? Und mach dir bewusst, was es bedeutet, dass Jesus Christus dir vergeben hat. Wenn Christus in deinem Herzen ist und wenn du weißt und spürst, was dir alles erlassen wurde, was sind dann die 100 Dinare aus unserem Lesung? Was ist das? Und schließlich sprich die Vergebung auch aus. Werd aktiv. Sprich Vergebung aus demjenigen gegenüber, der sie braucht. Mach das nicht nur mit dir alleine aus. Das hat den großen Vorteil, dass du die Vergebung auch nicht widerrufen kannst. Ja? Sag dem Menschen das. Und wenn du lernst, Menschen um dich herum mit den Augen Gottes zu sehen, dann gibt es eigentlich niemanden, der deine Liebe nicht verdient hätte. Wenn wir die Menschen mit Gottes Augen sehen, gibt es niemanden, der unsere Liebe nicht verdient hätte. Bitte also Gott um das Geschenk, Menschen mit seinen Augen sehen zu können, und dann fang an, dieses Geschenk zu nutzen. Amen.